Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Also der Klaus hat es schon gesagt, wir feiern Konfirmation. Gott sei Dank hat der Simon die Prüfung bestanden. Und ich stelle mich mal so hin, dass nicht die Petra besser sehen. Die Säule ist immer irritierend. Und ich möchte, bevor ich über den Konfirmationsvers heute predigen werde, noch kurz erklären, was wir überhaupt unter Konfirmation verstehen. Die letzte Konfirmation ist ja schon eine Weile her. Und nochmal zur Auffrischung, auch für dich, Simon, damit du es nochmal hörst. Konfirmation bedeutet nicht, dass wir den glücklichen Start ins Erwachsenenleben feiern und dir möglichst viel Geld schenken, damit du das auch richtig ausleben kannst. Also, vielleicht bekommst du ja heute Geld, aber das ist jetzt nicht das, was wir hier machen. Konfirmation bedeutet auch nicht, dass man jetzt den biblischen Unterricht beendet hat und jetzt nicht mehr zur Gemeinde gehen muss, ja, also oder braucht. So wie es oftmals in der Landeskirche gedacht wird von den Konfirmanden. Jetzt habe ich das erstmal geschafft und das nächste Mal gehe ich dann zu meiner Hochzeit wieder in die Gemeinde. Konfirmation bedeutet ja in der Kirche, in der Landeskirche, ein Prinzip war das die Idee, dass der als Kind getauft war, dass der dann im jugendlichen Alter, nachdem er im Glauben unterwiesen wurde, nochmal vor der Gemeinde bekräftigt, und das heißt nämlich konfirmiert, dass er nochmal konfirmiert, das, was mir zu meiner Taufe zugesprochen wurde, dazu sage ich jetzt ja. Das bekräftige ich jetzt, das glaube ich jetzt. Und das ist es bei uns auch nicht. Sondern wir machen das ein bisschen anders. Nicht der Simon bekräftigt seinen Glauben, das kann er gerne tun, und das muss er auch tun, bevor er zum Abendmahl kommen darf, sondern wir bekräftigen den Glauben dem Simon. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst, zu diesem Konfirmationsfest, dem Simon konfirmieren, ihn bekräftigen, bestärken, dass das, was er im biblischen Unterricht gelernt hat, über diese 2 Jahre wirklich wahr ist. Dass man sich darauf verlassen kann, dass man darauf sein Leben gründen kann. Also, wir bestätigen den Inhalt des Glaubens heute dir, wir konfirmieren dich. Das wollen wir heute feiern und dazu möchte ich jetzt den Predigttext vorlesen. Ihr findet ihn auf dem Zettel und der Vers 16 aus dem 4. Kapitel aus dem Römerbrief ist dick gedruckt. Das ist also sein Konfirmationsvers, den er sich selber ausgesucht hat. Und damit wir das ein bisschen im Kontext haben, habe ich die Verse davor und dahinter mit aufgedruckt und ich lese uns jetzt den ganzen Text vor. Also Römer 4, 13 bis 22. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Der Herr segne uns sein Wort. Und ihr habt gemerkt, das war ein sehr schwerer Text mit vielen Begriffen, wo man eigentlich erstmal überhaupt wissen muss, was steckt dahinter. Und der Konfirmationsvers selbst, der ist ja auch nicht unbedingt der kürzeste Vers, und wer den Simon kennt, Der wird sich wundern vielleicht, warum hat er sich diesen Vers ausgesucht und nicht vielleicht einen kürzeren, den man viel leichter lernen kann, wie zum Beispiel den Vers, den wir gerade in diesem Monat auswendig lernen. Nun, interessanterweise hat Simon, ich habe ihn gefragt, diesen Vers ausgesucht beim Auswendiglernen. Also Auswendiglernen hat doch was Gutes. Du bist auf einen wunderbaren Vers gestoßen. Er hat nämlich auf der anderen Bibelseite Römer 5 auswendig gelernt und ist dann abgeschwichen, abgeschwoffen und hat dann diesen Vers entdeckt und hat dann gesehen, aha, Mensch, da geht es um Glauben, da geht es um Gnade, da geht es darum, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden, also wir alle gerettet werden. Das ist doch ein anständiger Vers, ja, den kann man nehmen. Und so hat er sich den Vers ausgesucht. Nun, dieser Vers, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, als du den ausgesucht hattest, der fasst im Prinzip die ganzen Aussagen zusammen, die Paulus bis dahin im Römerbrief gemacht hat. Von Kapitel 1 sozusagen bis zum Kapitel 4. Es wird alles irgendwie ja, zusammengefasst in diesem Vers. Und jetzt wird es noch komplizierter. Paulus fasst in den ersten 4 Kapiteln des Römerbriefes eigentlich die ganze Aussage des ganzen Alten Testaments und des Evangeliums zusammen. Also dieser Vers, der greift zurück auf die ganze Bibel. Dementsprechend schwierig ist es natürlich jetzt, dazu was zu sagen, denn ich kann euch heute nicht alles sagen, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Und was noch interessant an diesem Vers ist, in der Zuspitzung der Aussage dieses Verses geht es doch tatsächlich um Konfirmation, um Bestärkung, um Versicherung. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber da gibt es ein Wort, was kann man tatsächlich mit confirmare, ja, das lateinische Wort oder das deutsche Wort eben bekräftigen, versichern, übersetzen. Und das heißt also, dass in diesem Vers uns Gott deutlich macht, dass er uns konfirmieren will. Er möchte uns bestärken. Er möchte uns den Glauben bestärken. Gut, wir wollen uns jetzt an diesen Vers ein bisschen ranpirschen. Wir werden im ersten Teil sozusagen versuchen, den großen Kontext, diese große Botschaft des Römerbriefes und dieser ersten Kapitel und damit der Bibel aufzunehmen und dann davon auf den Vers zu kommen. Und im zweiten Teil, wo wir dann von diesem Vers ausgehend, diesen Vers im Detail betrachten und davon nochmal auf diese großen Themen einen Blick werfen. Also worum geht es im Römerbrief? Es geht im Römerbrief um das Evangelium von Jesus Christus und dass wir durch den Glauben daran gerettet werden. Der Römerbrief sagt, wir werden dadurch gerechtfertigt. Wir werden gerecht gemacht vor Gott. Wir kommen ins Reine mit Gott. Wir werden versöhnt mit Gott. Unsere Schuld wird uns vergeben. Wir werden Kinder Gottes. Oder wir erlangen die Verheißung dieser Errettung. Das sind alles Methoden, Möglichkeiten, wie wir das ausdrücken können, dass wir mit Gott zusammenkommen, dass wir gerettet werden. Und um jetzt dieses Evangelium von Christus zu verkünden, holt Paulus eben ganz, ganz weit aus. Wie ich schon gesagt habe, die ganze Botschaft des Alten Testaments wird hier zusammengefasst. Und wir sind in den letzten Monaten im biblischen Unterricht zusammen diese große Geschichte der Bibel durchgegangen. Wir haben das genannt, die große Geschichte der Bibel oder die Heilsgeschichte Gottes. Und wir mussten feststellen, ich hoffe, ihr werdet euch jetzt, ihr, damit meine ich die Konfirmanden, ihr werdet euch jetzt daran erinnern, dass wir feststellen mussten, dass das eine sehr traurige Geschichte war. Die Geschichte des Volkes Israels wird uns dort erzählt und das war eine sehr traurige Geschichte, denn Gott hat das Volk immer wieder errettet und hat ihm geholfen, hat sich wieder über das Volk erbarmt und das Volk hat sich als Dank immer wieder von Gott abgewendet. Sie sind Gott immer wieder untreu geworden, haben immer wieder gesündigt, sind anderen Götzen nachgelaufen, haben gegen Gott und gegen andere Menschen gesündigt. Also das ist immer wieder so eine Welle im Alten Testament. Das Volk ist ganz unten, es braucht Hilfe. Gott erbarmt sich und hilft dem Volk. Kaum geht es dem Volk besser, wenden sie sich wieder ab vom Volk, sie fangen wieder an mit Sündigen und so geht es immer weiter. Und wenn man mal genau hinschaut, die Welle geht nicht so, sondern die geht eigentlich insgesamt noch mehr bergab. Es wird immer schlimmer. Das Volk wollte nicht auf Gott hören, sie wollten sich nicht wirklich helfen lassen. Und das ist im Prinzip die Geschichte der ganzen Menschheit. Das ist die Geschichte von dir und von mir. Das ist nicht nur ein historischer Bericht über das Volk Israel, sondern das ist Menschsein und wie der Mensch vor Gott lebt. Gott ist gnädig und er hilft dem Menschen und der Mensch wendet sich immer wieder von Gott ab, indem er eben seinen Egoismus auslebt. Nun, die Frage, die dann die Bibel stellt, ist, warum konnte das Volk Israel nicht treu sein? Warum konnten sie nicht treu zu Gott sein, der sie doch errettet hat, der sie geschützt hat, der sie geführt hat, der sie versorgt hat, der sie gesegnet hat? Gott hat sie aus Ägypten gerettet. Gott hat sie durch die Wüste geführt. Gott hat sie in das Land geführt. Gott hat sie dort reichlich gesegnet, hat sie von den Feinden bewahrt. Ja, jeder würde doch sagen, Mensch, diesem Gott musst du vertrauen, mit dem musst du zusammenbleiben. Warum konnte das Volk das nicht tun? Das ist die Frage, die sich da aufdrängt. Und die Antwort, die macht die Bibel ganz deutlich, es gibt ein Problem. Das Volk, der Mensch hat ein Problem. Und dieses Problem ist sein Herz. Und mit Herz meint die Bibel nicht das Organ, sondern mit Herz meint die Bibel meistens den Sitz unseres Willens und unserer Gefühle. Mit Herz meint die Bibel unser Wesen, unsere Gesinnung, die Art und Weise, wie wir sind. Das ist unser Herz. Das ist das Problem, sagt die Bibel. Also nicht das schlechte Umfeld oder die fehlende Bildung oder die Hungersnot oder die Krankheit oder was sonst alles war, sondern das eigentliche Problem des Volkes war das eigene Herz, die eigene Gesinnung, das Innere im Menschen. Und Jeremia, der Prophet Jeremia, gebrauchte ein Bild, um das deutlich zu machen, was mit dem Herzen los ist. Er sagt, in unser Herz, also in unserem Wesen, ist wie mit einem diamantenen Griffel die Sünde eingeschrieben. Unser Wesen ist geprägt von der Sünde. Und dadurch ist unser Herz, unser Wesen unheilbar krank gemacht. So sagt es Jeremia. Und die Frage, die dann immer dringlicher und immer lauter in der Bibel wird, ist, ja, wie kann dieses Problem gelöst werden? Wie kann Gott und Mensch endlich zusammenkommen? Wie kann der Mensch gerettet werden vor dem Gericht und vor dem Zorn Gottes über seine Untreue, über seine Ichsucht, über seinen Hochmut, über all seine Sünden? Weil die Frage wird laut in der Bibel, gibt es überhaupt eine Rettung? Angesichts dessen, dass das Herz des Menschen so unheilbar krank ist. Und hier kommen wir dann zu der hoffnungsvollen Seite dieser Botschaft des Alten Testaments. Also diese große Geschichte der Bibel hat auch eine hoffnungsvolle Geschichte. Diese traurige Geschichte, diese Misserfolgsgeschichte des Volkes Israels ist letztendlich dazu da, um uns auf den und auf das hinzuweisen, was Gott verheißt, nämlich Gott verheißt einen Retter, der uns aus diesem Problem helfen soll. Also diese ganze Trauer, dieser ganze Abfall, dieser ganze Misserfolg soll uns umso mehr darauf hinweisen, dass Gott uns Rettung verheißt. Gott will einen Retter schicken. Er will jemanden schicken, und zwar seinen eigenen Sohn, der uns von der Sünde befreien soll. Der die Sünde wegnehmen will. Und die Bibel macht deutlich, wie das geschehen soll. Es soll geschehen, indem dieser Retter für unsere Schuld vergibt. Und wie vergibt er unsere Schuld? Und das wird auch deutlich, indem er für unsere Schuld stirbt. Er nimmt die Strafe, die wir für unsere Sünde, für unsere Schuld verdient haben. Er nimmt den Zorn Gottes, der auf uns lastet, auf sich. Und deshalb kann er uns unsere Schuld wegnehmen. Die Schuld, die in unser Wesen reingeschrieben ist, auf unserem Herzen steht, die uns prägt, die kann er wegnehmen. Und dann will er unser Herz neu prägen. Und zwar mit Gottes Geist, mit Gottes Wort. Er will uns dadurch heilen. Und wir haben heute in der Lesung gehört, im Kapitel davor, in Römer Kapitel 3, Vers 25, wo das so zusammenfassend gesagt wird. Da steht ihn, also Jesus Christus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das ist das, was Christus am Kreuz getan hat. Dadurch hat er uns errettet. Und jetzt der Anhang, und durch den Glauben kommt uns das zugute. Das ist ganz wichtig. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Das erste ist, wir haben ein Problem. Und unser Problem, das sind nicht nur diese einzelnen Sünden, die wir tun, sondern unser Problem ist unser sündiges Herz, unsere sündige Gesinnung. Der zweite Punkt war, wir stehen deshalb unter dem Zorn Gottes. Der dritte Punkt war, wir können dieses Problem nicht aus eigener Anstrengung lösen. Die Bibel macht deutlich, Paulus macht das sehr deutlich, dass wir nicht durch gute Werke, dass wir uns sehr, sehr anstrengen, gut zu sein, gut werden können. Wir können nicht, indem wir unsere äußeren Bedingungen ändern, indem wir vielleicht unsere Verhaltensweisen ändern, unser Herz ändern. Wir sind so, wie wir sind. Wir können unser Wesen nicht anders machen. Und das ist jetzt der vierte Punkt. Christus kann es anders machen. Christus löst das Problem. Er hat den Zorn Gottes getragen. Und Christus macht das aus Liebe und Gnade zu uns. Das heißt, wir können ihm nichts dafür geben, wir brauchen ihm nichts dafür geben, sondern er schenkt uns das. Und wir nennen das Gnade. Das ist Gnade, dass Christus uns das ganz schenkt. Ich möchte das mal im Bild deutlich machen, dass wir wirklich verstehen, was das bedeutet. Stellt euch vor, ich schenke dem Simon heute zur Konfirmation ein Auto. Also stellen wir uns nur vor, ich habe leider kein Auto für dich da. Aber stell dir das mal vor. Ich würde dir das Auto schenken und dann kommst du zu mir und sagst, Mensch, Ludwig, das ist ja so toll. Pass auf, ich habe heute 500 Euro zur Konfirmation geschenkt, die gebe ich dir dafür. Es ist einfach zu groß, das Geschenk. Wäre es dann noch ein Geschenk? Nein. Das wäre dann irgendein Geschäft, irgendein Deal. Ein Geschenk ist es nur, wenn er das Auto ganz geschenkt bekommt, wenn er mir nichts dafür gibt. Das ist Gnade. Christus schenkt uns das. Und jetzt kommt der Punkt. Wir können nichts dafür tun, wir können nichts dafür geben, sondern wir können dieses Geschenk, das haben Geschenke nun mal so an sich, nur empfangen. Und dieses Empfangen, das ist Glauben. Das ist der fünfte Punkt. Durch Glauben kommt uns das zugute, sagt Paulus. Durch Glauben kommt es das zugute, was Christus für uns gemacht hat und Christus uns schenkt. Glauben heißt das zu empfangen. Nämlich die Erlösung, die Vergebung der Sünden, die Rechtfertigung vor Gott. Also Glaube ist enorm wichtig. Und deshalb feiern wir Konfirmation. Wir wollen eben den Glauben bestärken. Durch den Glauben selbst, das müssen wir auch bedenken, durch den Glauben selbst werden wir nicht gerecht. Sondern durch den Glauben empfangen wir die Gerechtigkeit, empfangen wir die Verheißung. Und weil Glauben so wichtig ist, und weil es eben nicht darum geht, irgendeinen Glauben zu haben, nach dem Motto, ja, es ist egal, was du glaubst, Hauptsache du glaubst, Hauptsache du bist spirituell, Hauptsache du bist so ein bisschen fromm. Nein, das reicht nicht aus. Und es ist auch nicht egal, in welcher Art und Weise du glaubst. Ob du es halt nur für wahr hältst oder ob es für dich bedeutet, dass du dich nur an gewisse Regeln hältst. Also es geht um einen ganz bestimmten Glauben und es geht auch um eine ganz bestimmte Art und Weise zu glauben. Das ist sehr wichtig und deshalb schreibt jetzt Paulus das ganze vierte Kapitel im Römerbrief über den Glauben. Da geht es um den Glauben. Und er macht das anhand von Abraham deutlich. Abraham wird ja der Glaubensvater genannt. Abraham, sagt die Bibel, glaubte Gott und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Also Abraham hatte diesen rettenden Glauben, diesen Glauben, der wirklich das Geschenk von Gott, die Gnade empfangen kann. Und anhand von Abraham werden verschiedene Dinge über den Glauben deutlich. Ich fasse die jetzt nur zusammen. Das zum Beispiel, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich dass Glauben bedeutet, etwas zu empfangen. Und nicht etwas zu verdienen. Wenn ich Simon das Auto schenke, dann hat er sich das nicht verdient, weil er die Prüfung so gut gemacht hat. Ja? Wenn ich Simon ein Auto schenken würde, dann ist das tatsächlich ein gnädiges Geschenk. Dann wird als weiteres deutlich, Glaube hat in sich keine Kraft, sondern Glaube bekommt die Kraft durch den, auf den sich der Glauben richtet. Also es ist gar nicht so entscheidend, wie groß dein Glaube ist, sondern es ist entscheidend, wie groß Christus ist. Christus rettet dich, nicht dein Glaube an sich. Durch den Glauben empfängst du das nur. Und deshalb bedeutet Glauben eben nicht nur Christus für wahr zu halten, er hat gelebt, er hat das so gemacht, sondern deshalb bedeutet Glauben, auf ihn zu vertrauen. Wirklich sein Leben davon abhängig zu machen. Und deshalb gründet sich der Glaube auf das Wort Christi, auf das, was Christus getan hat, auf die Verheißung, auf das Wort Gottes, auf die Bibel. Also ich kann nicht sagen, ich glaube und die Bibel ist mir egal, sondern der Glaube, die Tätigkeit des Glaubens und der Inhalt des Glaubens, nämlich das, was in der Bibel über Christus steht, das gehört zusammen. Unser Glaube gründet sich auf den Zusagen Gottes. Und das wurde bei Abraham so sehr deutlich. Wir haben das ja auch hier gehört. Gott hat dem Abraham gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Du wirst viele Nachkommen haben. Nun, das Problem war, Abraham war 100 Jahre alt. Sarah war 90 Jahre alt. Sarah war unfruchtbar. Hätte der Glaube von Abraham auf seinem Gefühl, auf seiner Erfahrung, auf seinem Wissen gegründet, dann hätte er dieser Zusage nicht glauben können. Denn Abraham wusste es und hatte es auch die Erfahrung und fühlte es, das geht nicht. Ist ja lieb gemeint, lieber Gott, aber wir probieren das jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten und es hat nicht funktioniert, jetzt sind wir zu alt. Aber worauf gründet sich der Glaube von Abraham? Nicht auf sich selbst, auf sein Gefühl, auf seine Erfahrung, sondern auf der Zusage von Gott. Gott sprach zu Abraham, du wirst einen Sohn bekommen, du wirst zu vielen Völkern werden und das war die Grundlage für sein Glauben. Das glaubte er, darauf gründete er seinen Glauben. Da steht Vers 18, ganz konkret, er glaubte, dass Gott auf den Tod etwas Lebendes machen kann. Er glaubte, dass Gott aus nichts etwas machen kann. Ja, da war nichts. Sarah konnte keine Kinder bekommen und er glaubte, dass Gott das machen kann. Und so ist es auch mit unserem Glauben, mit unserem Herz. Unser Herz ist unheilbar krank. Die Bibel sagt, es ist tot, es ist geistlich tot. Da ist nichts da. Wir können nichts vor Gott bringen. Wir haben auch keinen kleinen Funken in uns, aus dem wir was machen können. Sondern es geht darum, dass Gott aus Tod, dass den Toten zum Leben bringt. Dass Gott da, wo nichts ist, etwas macht. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers 16. In dem Vers 16 werden diese ganzen Gedanken über den Glauben und über die Gnade zusammengefasst. Und dadurch wird dann deutlich, warum der Glaube an Christus die einzige Möglichkeit ist, gerettet zu werden. Das ist im Prinzip das Thema dieses Verses. Warum der Glaube an Christus die einzige Möglichkeit ist, gerettet zu werden. Und die erste Antwort darauf, es gibt zwei Antworten. Die erste, könnte man sagen, lautet schlicht, weil wir das Gesetz nicht halten können. Weil wir nicht den Weg über das Gesetz zu Gott gehen können. Wir können das Gesetz nicht halten. Aber schauen wir jetzt mal von Anfang an in diesen Vers rein, damit wir den wirklich verstehen und vor allem Simon, damit du wirklich verstehst, was du dir da ausgewählt hast. Also da steht da, und deshalb habe ich auch diese Schlachterübersetzung gewählt, nicht die gute Nachricht, weil es in manchen Übersetzungen schon ein bisschen ausgelegter ist, was aber im Griechischen gar nicht drinsteht. Also im Griechischen steht drin, darum ist es aus Glauben. So fängt der Satz an. Ist es aus Glauben. Bei manchen steht da schon, darum ist die Zusage aus Glauben oder die Verheißung aus Glauben. Aber im Griechischen steht da, darum ist es aus Glauben. Paulus nimmt damit also Bezug auf etwas, was er vorher gesagt hat. Und zwar auf das, was er in Vers 13 gesagt hat. In Vers 13 steht, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also das S bezieht sich auf die Verheißung, dass wir Erben der Welt sein sollen. Und das klingt jetzt ganz schön heftig. Was heißt Erben der Welt sein sollen? Dieser Satz fasst im Prinzip das zusammen, was Gott uns verheißt. Nämlich, dass wir zu Gott gehören sollen. Dass wir gerettet werden sollen. Wenn wir gerettet sind, dann sind wir Kinder Gottes. Dann sind wir Erben Gottes, Miterben von Christus. Und dann gehört uns das alles, was Gott gehört. Und Gott gehört alles, die ganze Welt. Also es geht um die Verheißung, dass wir Erben der Welt sein sollen, dass wir zu Gott gehören sollen, dass uns das zugesprochen wird aus Glauben. Nicht, dass wir etwas dafür tun können, sondern dass Gott uns das einfach schenkt. Darum geht es. Darum ist es, also diese Verheißung, aus Glauben. Nun, die nächste Frage ist, worauf bezieht sich das darum? Darum bezieht sich auf die Verse direkt vorher, Vers 14 und 15. Da steht, denn wenn die vom Gesetz Erben sind, also die Juden, die das Gesetz bekommen haben und die versuchen, das Gesetz zu tun, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Wenn die Verheißung des Erbes auf unserem Gehorsam, auf unserer Leistung beruhen würde, das sagt Paulus hier, wenn es also von uns abhängig wäre, dass wir gerettet werden, dann würde der Glaube wertlos sein. Und wenn der Glaube wertlos ist, dann ist zugleich auch die Verheißung wertlos, die Verheißung zunichte gemacht. Denn die Verheißung ist aus Gnade. Und nur der Glaube kann die Gnade empfangen. Das ist der Punkt. Mit unseren Werken können wir nicht die Gnade empfangen, sondern nur der Glaube kann die Gnade empfangen. Jetzt kommt der Mensch und sagt, ja Mensch, können wir denn wirklich nichts tun? Können wir denn nicht irgendetwas tun, um uns die Verheißung zu verdienen? Können wir nicht vielleicht etwas dazu beitragen? Ja, nach dem Motto, kann ich dir nicht vielleicht wenigstens 500 Euro für diesen 500.000 Euro Wagen geben? Da sagt Paulus, wir können oder wir müssen diese Verheißung empfangen. Wir können sie uns nicht verdienen. Die Antwort, warum? Weil wir durch das Gesetz, weil wir das Gesetz nicht halten können. Weil wir, wenn wir das Gesetz tun, natürlich etwas verdienen, aber das ist nicht das Heil, sondern das ist, Vers 15, der Zorn. Also, weil wir das Gesetz nicht tun können, können wir mit dem Gesetz uns nichts Positives verdienen, sondern eigentlich nur den Zorn Gottes. Das ist immer so. Paulus hat das lang und breit deutlich gemacht. Wir können das Gesetz nicht halten. Wenn du trotzdem diesen Weg gehen willst, dass du etwas dafür tust, dann ist das der Weg, dass du ein Werk tust, dass du dafür natürlich einen Verdienst, einen Lohn bekommst und dieser Lohn ist immer der Zorn Gottes. Erstens, weil du das Gesetz nicht halten kannst und zweitens, weil du denkst, dass du das Gesetz halten kannst. Für deinen Stolz, für deinen Hochmut, dass du dich vor Gott hinstellst und sagst, ja, so schlecht bin ich nicht, ich krieg's schon irgendwie hin. Also durch diese Einstellung, dass wir versuchen, oh Gott, ich will alles dran setzen, ich werde es schon irgendwie schaffen, gut zu werden, laden wir nur noch mehr Zorn Gottes auf uns. Weil wir damit stolz und hochmütig uns vor Gott hinstellen und sagen, ja, ich pack schon ein bisschen was. Und jetzt sagt Paulus, der Weg des Glaubens ist ein ganz anderer Weg. Der Weg des Glaubens geht sozusagen am Gesetz vorbei. Ja, diese zweite Hälfte vom Vers 15. Am Gesetz vorbei, das heißt, wir übertreten gar nicht das Gesetz, denn wir gehen gar nicht den Weg des Gesetzes, wir gehen am Gesetz vorbei. Paulus sagt, wenn du glaubst, dann empfängst du die Verheißung, weil die Verheißung ein Geschenk Gottes ist. Also, Werke sind dafür da, um etwas zu verdienen. Der Glaube empfängt. Werke sagen zu Gott, ich mache was für meine Gerechtigkeit. Und der Glaube sagt, Gott macht alles für meine Gerechtigkeit. Du kannst die Verheißung nur durch Glauben erlangen, weil nur Glaube mit Glaube mit der Gnade übereinstimmt. Das ist diese Aussage dieses Verses. Du kannst die Verheißung nur durch Glauben erlangen, weil nur der Glaube mit der Gnade übereinstimmt. Mit der Gnade, aus der Gott uns die Verheißungen gibt. Darum ist es, eben diese Verheißung des Erbes, aus Glauben, damit es aus Gnade sei. Besser könnte man hier noch übersetzen, damit es mit der Gnade übereinstimmt. Also das ist jetzt die zweite Antwort. Die Frage war, warum können wir nur durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden? Die erste Antwort war, weil der Weg des Gesetzes unmöglich ist, weil wir das Gesetz nicht halten können. Und die zweite Antwort ist, weil nur der Glaube mit der Gnade übereinstimmt. Und wir wollen jetzt uns im Rest der Predigt anschauen, wie das jetzt funktioniert, was damit gemeint ist. Wenn die Verheißung des Erbes auf dem Gehorsam zum Gesetz gründen würde, würde sie nicht länger von Gottes Gnade, sondern von unserer menschlichen Leistung abhängig sein. Glauben stimmt mit der Gnade überein, weil er das empfängt, was Gott getan hat. Und Paulus sagt jetzt, dadurch, also durch den Glauben, welcher mit der Gnade übereinstimmt, durch Glauben und Gnade, dadurch wird euch diese Verheißung sicher gemacht. Dadurch wird sie unangreifbar, sie wird befestigt, sie wird euch bestärkt. Da steht das Wort, sie wird euch konfirmiert. Durch den Glauben mit der Gnade wird euch das wirklich sicher gemacht. Nicht durch das, was ihr tut, oder wie ihr euch fühlt, oder was ihr wisst und denkt, sondern durch den Glauben und die Gnade. Dadurch seid ihr sicher gerettet. Ich lese nochmal den Vers. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung den ganzen Samen sicher sei. Damit euch das wirklich sicher ist. Also die Gnade stellt sicher, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Die Gnade stellt sicher, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Erstens, weil wir aus der Gnade die Verheißung erlangen, es ist ein Geschenk. Und zweitens, weil wir aus der Gnade fähig gemacht werden, die Verheißung zu erlangen. Merkt ihr das? Wir brauchen nicht nur das Geschenk, sondern wir brauchen auch die Fähigkeit, dieses Geschenk anzunehmen. Wir brauchen nicht nur den Inhalt des Glaubens, sondern wir brauchen auch den Glauben selbst, dass wir diesen Inhalt glauben können. Und beides wird durch die Gnade in uns gewirkt. Und dadurch wird uns das sicher. Was Christus für uns getan hat, hat er aus Liebe getan, nicht weil wir uns das verdient haben. Das ist aus Gnade. Aber damit wir das erkennen können, damit wir das annehmen können, damit wir das eben glauben können, brauchen wir auch die Gnade Gottes. Paulus macht uns also hier deutlich, die Gnade muss uns das, was sie uns schenkt, auch für uns sichern, damit wir es wirklich haben. Nochmal das Bild mit dem Auto, damit wir verstehen, was damit gemeint ist. Stellt euch vor, ich schenke Simon ein Auto. Und ich würde das jetzt in seine Einfahrt stellen. Nun, was kann er mit dem Auto machen? Nichts. Ohne den Schlüssel. Ja, es steht dort, aber er kann es nicht wirklich gebrauchen. Er kann es sich nicht wirklich zu eigen machen. Er braucht jetzt den Schlüssel. Und wenn ich ihm den Schlüssel gebe, dann kann er rein, andrehen und wenn er 18 ist, los. 17 schon wahrscheinlich. Und so ist das mit dem Glauben. Wir brauchen den Glauben, um das Geschenk dieser Gnade, das Geschenk der Errettung annehmen zu können. Wir brauchen den Schlüssel, um das Auto fahren zu können. Wir brauchen den Glauben, um dieses Geschenk annehmen zu können. Also Glauben ist unsere Antwort auf Gottes gnädiges Wirken. Glauben ist der Antwort auf die Gnade. Aber diese Antwort auf die Gnade muss die Gnade selbst wirken. Was Paulus in seinem Brief deutlich gemacht hat, ist Folgendes. Wir können nicht von unserem Wesen her, von unserer Beschaffung her sagen, Mensch Jesus, dein Angebot, dein Geschenk ist so toll, das möchte ich gerne haben, das möchte ich gerne glauben. Und das glaube ich jetzt. Das können wir nicht. Paulus sagt an anderer Stelle, der Mensch, der natürliche Mensch, der Mensch, dessen Herzen eben von der Sünde geprägt ist, dem ist das eine Ärgernis, dem ist es eine Torheit. Was, Gott, du willst mir sagen, dass ich so schlecht bin, dass ich überhaupt nichts tun kann? Du willst mir sagen, dass dein Sohn sterben musste, tatsächlich für mich, für meine Schuld? Also lieber Gott, vielen Dank, dass es regnen lässt und dass du die Sonne scheinen lässt, aber ich komme auch noch ein bisschen alleine zurecht. Ich lebe schon mein Leben. Und ich werde auch schon mein Leben gut leben. Das ist der normale Mensch. Das ist dieser Hochmut, dieser Stolz. Und deshalb brauchen wir die Gnade Gottes, dass sie uns Erkenntnis darüber schenkt, wie Gott ist und wer Gott ist und wie wir sind. Dass wir wirklich erkennen, dass wir verloren sind. Diese Erkenntnis muss die Gnade wirken. Und diese Erkenntnis bedeutet, dass wir es glauben können. Also Gott wirkt mit seiner Gnade auf uns und dann gibt es in uns eine Reaktion. Und diese Reaktion ist der Glaube an die Gnade. Diese Reaktion machen wir nicht aus uns selber, dass wir sagen, ja, bingo, das mache ich jetzt, sondern durch die Gnade selbst wird in uns diese Reaktion gewirkt. Und diese Reaktion ist der Glaube. Paulus sagt es im Epheserbrief so, Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, aber nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott hat euch das alles gegeben. Und die Frage ist jetzt ja, wie wirkt denn Gott mit dieser Gnade auf uns ein? Ist das irgendwie so eine himmlische Strahlung, die uns mal erwischt, wenn wir im Gottesdienst sind oder an einem schönen Tag auf der schönen Lichtung? Nun, Paulus macht das ganz deutlich, die Bibel macht das ganz deutlich, Gott wirkt durch das Wort auf uns ein, durch das Wort der Bibel, durch die Verkündigung, durch das, was ich jetzt gerade mit euch mache. Das steht zusammengefasst in Römer 10, Vers 17. Denn demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und so hat es auch Jeremia schon prophezeit. Jeremia, der das deutlich gemacht hat, die Sünde hat euer Herz geprägt wie mit einem Diamanten im Griffel. Der sagt dann, Gott wird einen Retter senden und der wird euch diese Sünde wegnehmen und der wird euer Herz prägen, indem er euch sein Wort in euer Herz reinschreibt. Und so, auf diese Art und Weise, durch den Glauben und durch die Gnade, erlangen wir sicher die Verheißung. Dass wir eben aus Glauben und nicht aus irgendeiner Leistung errettet werden. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, also irgendeiner besonderen Gruppe, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Also man muss nicht von Abraham leiblich abstammen. Man muss den Glauben Abrahams haben. Man muss diesen Glauben haben, der mit der Gnade übereinstimmt, diesen empfangenden Glauben, der darum das Geschenk der Gnade annehmen kann, empfangen kann. Und wenn du diesen Glauben hast, dann bist du ein geistlicher Nachkomme Abrahams und dann bist du ein Kind Gottes. Dankt Gott, dass er uns auf diese Art und Weise unseren Glauben konfirmiert, dass Gott uns auf diese Art und Weise unseren Glauben bestärkt. Weil ihr es selbst nicht tun könnt. Dank Gott dafür, dass er es so macht. Und demütigt euch vor Gott aus dieser Erkenntnis heraus. Denkt nicht groß über euch, sondern denkt groß über Gott. Simon, das ist das, was wir dir heute konfirmieren, was wir dir heute bestärken wollen. Denke nicht groß über dich, denke groß über Gott. Gott ist es, der uns rettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Christus ist für unsere Schuld gestorben. Er hat das weggenommen, was uns eben von Gott trennt. Christus befreit uns von der Sünde und er macht uns so fähig, Gott zu erkennen. Er schenkt uns dadurch den Glauben. Und Christus ist auch der Inhalt unseres Glaubens. Wir glauben an ihn und das, was er für uns getan hat. Und Christus erhält uns im Glauben, dass wir nicht wieder abfallen, dass wir uns übermorgen nicht sagen, nee, jetzt mache ich es doch anders. Und Christus lässt uns auch im Glauben wachsen, dass wir immer mehr erkennen, was er für uns getan hat. Und dass wir mehr zu Gott wachsen. Und Christus führt uns letztendlich zum Ziel des Glaubens, nämlich zur vollendeten Gemeinschaft mit Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.